Hallo, so es ist 11 Uhr. Wollte mal fragen, ob mir wer hören kann.
Ja, wir hören dich
Ja,
bestens. Gut.
perfekt.
Alles gut.
Na dann, willkommen zu dieser Session. Ich war leider bei der Einleitungssession ein bisschen zu spät. Insofern habe ich den ganzen Anfang nicht mitgekriegt. Aber, also, mein Name ist Georg Holzmann, ich bin von Auphonic und wir werden heute ein bisschen über KI in der Postproduktion bzw. in Audio reden. Und ich will jetzt erst ein bisschen mal anteasern, wie ich mir das da mal vorgestellt habe. Also generell würde ich zuerst einmal kurz vorstellen, was bei uns so gemacht wird, bei Aphonic, dann natürlich auch andere weitere Beispiele, was es sonst noch für Anwendungsfälle gibt und mögliche Use Cases in der Zukunft. Und dann würde ich natürlich das eher gerne als Diskussion machen, also dass andere Beispiele einbringen, was Sie schon verwendet haben oder was Sie gern verwenden würden oder welche Features in der Praxis in der Zukunft vielleicht relevant sind für Podcasting und Audioproduktion. Gut. Dann. Mann. Also. Erst, also ich bin von Aphonic, das ist eine Audio-Post-Produktionsfirma. Soll ich Aphonic ein bisschen vorstellen? Oder ist es den meisten hier da grundsätzlich bekannt? Ansonsten bitte einfach
Nee,
sagen.
nicht bekannt.
Okay, dann stelle ich das einmal vor. Also, ich poste. Also, wenn ich Links habe zu Sachen, wo ich rede, werde ich die immer in diesem Chat da posten. Diesem Kanal. Der Link zu unserer Firma. Wir sind aus dem Podcasting-Universum sozusagen entstanden und Grundmotivation war, die Leute oder viele Podcaster haben halt früher Probleme gehabt mit der ganzen Audio-Nachbearbeitung und der Generierung von verschiedenen File-Formaten und Systemen und dann das ganze Deployment oder Verbreitung der Audiodateien. Hat sich in den letzten Jahren ziemlich viel getan. Das war vor einigen Jahren noch nicht so und das war unser Startpunkt. Das heißt, unsere Vision war und ist, dass man die ganze Audio-Postproduktion automatisiert. Das heißt, das was ein Toningenieur sonst halt manuell macht, Lautstärken ausgleichen, Geräusche rausfiltern und so weiter, dass man das automatisiert. Und mittlerweile sind eben natürlich auch einige andere Features dazukommen, auf die können wir dann später eh noch eingehen. Und für die, die es nicht kennen, also unser System kann ja jeder testen. Man kriegt ja immer 2 Stunden frei pro Monat und kann man einfach seine Files hochladen und prozessieren lassen. Wir machen dann auch Metadaten für alle möglichen Formate korrekt und Kapitelmarken in den Dateien und dann kann man es gleich auf YouTube stellen lassen und auf den Podlove Publisher oder sonstige Hosting Services. Also es geht, wie gesagt, immer darum, das Versuchen zu automatisieren ohne viel manuellen Eingriff. Das ist das kurze Intro zu Aphonic. Also noch was dazu vielleicht, wir sind aus Österreich, aus Graz und haben wir vor allem mit der deutschsprachigen Podcast-Community von Anfang an sehr viel zusammengearbeitet. Also einige, was hier dabei sind, kenne ich eh schon länger. Gut, dann lasst uns aber am besten gleich mal zu den KI-Anwendungsfällen gehen. Zuerst würde ich kurz die Features bei uns vorstellen, die wir schon haben, beziehungsweise was wir so testen, und dann weitere experimentelle Anwendungsfälle und Features, die man sich so vorstellen kann in der Zukunft. Also bei uns, ich gehe da gleich auf die Webseite, wo es da eine Beschreibung gibt und postet dann in den Link, in den Chat. Wir haben da so eine Feature-Seite. Apropos bei Fragen, bitte gerne einfach reden oder in den Chat schreiben, ihr habt ja beides offen. Gerne jederzeit, zu einem Frontalvortrag sein. Also zu unseren Features, wir haben da eben so einen Leveler, der macht gleich die ganzen Lautstärken aus und Musik und Sprache. und dann möchte ich ja gleich zu diesem Denoise und Deverb Reduction gehen, weil diese beiden Dinge sind schon der erste AI-Use-Case natürlich. Also wie funktioniert das bei uns? Wir haben da zum Models, also neuronale Netzwerke, die, für die wir halt eben Datensätze kreieren. Die werden dann trainiert mit diversen Input- und Output-Dateien, also im Anwendungsfall von Denoising oder Dereverb. Es ist halt so, dass man dann Input-Dateien hat, die sind clean, also reine Sprache. Und da mischt man dann Noise dazu und verschiedene Reverb-Arten. Und so konstruiert man sie dann cleane Daten, also so wie sie sein sollen, und dann Noise-Daten, also wo das eben alles dabei ist. Und man versucht dieses Modell eben anzutrainieren, dass es bestimmte Sachen rausnimmt und bestimmte Sachen nicht. Das ist, wie das prinzipiell immer funktioniert. Dann in der Production, also im Websystem bei uns zum Beispiel, werden dann nur mehr diese Models verwendet. Das heißt, wenn der User jetzt ein Dateiformat, ja, Hintergrundrauschen gibt es leider bei mir. Tut mir leid. Ich habe dann ein ganz altes Headset. Ich mache mal das Fenster zu, dann ist es vielleicht besser. Jetzt besser, das Rauschen vielleicht. Ich hoffe, sonst kann ich eh nichts leider machen. Beziehungsweise ich könnte aufs Handy wechseln, wenn es stark ist. Dann probiere ich mal aufs Handy zu wechseln, wenn es so stark ist. Es ist jetzt vielleicht besser, jetzt bin ich übers Handy eingestiegen. Test, 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 das Rauschen, perfekt, danke. Dann werde ich so weitermachen. Okay, wie waren wir gerade? Wo waren wir gerade bei diesen Machine Learning Models oder AI Models, wie man das jetzt bezeichnet? Also im Prinzip hat man eben so ein großes Netzwerk und im Deployment schickt man da eben Audiodaten rein und da kommen dann irgendwelche Audiodaten raus. Das funktioniert ja meistens auf GPUs oder eigentlich immer bei größeren Models, weil das eben auf CPU meistens nicht mehr durchführbar ist, beziehungsweise wird es halt viel länger dauern. Das ist übrigens auch ein Grund, warum das bei unserer Desktop-App, die es früher mal gegeben hat, leider nicht mehr so einfach möglich ist. Okay, aber dann kommen wir vielleicht gleich mal zu den Problemen, was es damit gibt. Also wie gesagt, man füttert halt diese Modelle mit irgendwelchen Daten, wie der Input sein soll und wie der Output sein soll. Und jetzt im konkreten Anwendungsfall von Rauschunterdrückung entsteht dann natürlich schon mal das Problem, was jetzt eigentlich das Signal ist, was man rauslöschen will und was das Signal ist, was man nicht rauslöschen will. Also bei uns haben wir das im Moment so gemacht, dass man eben verschiedene Models da zur Auswahl hat. Das nennt sich bei uns Speech Isolation Dynamic Denoiser und Static Denoiser. Bei Speech Isolation ist so, dass man wirklich im Endsignal dann nur Sprache drinnen hat, also da wird alles andere, es wird antrainiert, dass alles andere rausgelöscht wird, also da wird Musik rausgelöscht, da werden Audioeffekte rausgelöscht, da werden jegliches Rauschen, also kurzzeitige und was auch immer rausgelöscht, da wird Reverb rausgelöscht, also es soll dann wirklich nur mehr die Sprache überbleiben. Bei dem Dynamic Denoiser ist es wiederum anders, also da versuchen wir auch die Musik drinnen zu lassen. Und aber bei Sprachsegmenten dann trotzdem auch so ein nicht stationäres Rauschen rauslöschen, was gar nicht so einfach ist, weil das kann oft sehr ähnlich zu Musik sein. Also wenn jetzt zum Beispiel hier nur irgendwo klopft, ist halt die Frage, ob das jetzt Rauschen ist, also irgendein nicht statisches Störgeräusch oder ob das jetzt Musik ist. Dann haben wir eben noch so eine Abstufung, den nennt sich Static Denoiser, der versucht jetzt auch so also nicht statische Geräusche, wie das Klopfen, drinnen zu lassen im Signal, weil das können ja auch Soundeffekte sein, wenn man jetzt ein Hörbuch oder irgendwas hat. Und Musik wird natürlich auch drinnen gelassen. Also der versucht dann wirklich nur so ganz statische Hintergrundgeräusche wegzurechnen, wie jetzt Lüfte im Hintergrund oder ein statisches Rauschen oder ein Netzbrumm. Also das, was sich halt nicht zu schnell ändert. Da wird jetzt von uns, noch kurz eine Anmerkung zu dem Denoising, da wird jetzt von uns gleich einmal auch noch ein neues Model kommen, eine neue Variante, weil auch bei diesem Speech Isolation, also wo nur die Sprache überbleibt, ist natürlich die Frage,
Was ist jetzt gewollt bei der Sprache und was nicht? Also es gibt auch so Sachen wie Atmen oder Mouth Noises, also Schnapfen und so weiter. Also im Moment ist bei uns so, dass wir jeglichen menschlichen Klang drinnen lassen, also auch das Atmen. Viele wollen ja das auch dabei haben, weil das ja auch dazu gehört irgendwie zum Audio. Aber jetzt machen wir gerade so ein zusätzliches Modell, wo das diese Mouth Noises und Atmen und so weiter auch rausgerechnet wird eben. Dann so ein anderer Anwendungsfall, der bei uns im System für alle verfügbar ist, ist eben Filtering und Auto-EQ nennen wir das. Also ihr kennt es sicher von der Audio-Nachbearbeitung, dass man die Stimme eben mit einem EQ nachbearbeiten kann. Wenn sie zum Beispiel sehr basslastig ist oder vor allem bei D-Essen hört man das oft, also wenn so sehr scharfe Esses drinnen sind in der Audioaufnahme, dann versucht man das eben meist im Audio-Editor halt manuell irgendwie nachzubearbeiten und Filter einzusetzen. Da kann man natürlich auch viel kaputt machen, wenn man sich nicht auskennt. Und so ein Modell haben wir eben auch, dass dann diese falschen Filterungen sozusagen rückgängig macht. Also wenn jetzt ein Signal reinkommt, das sehr basslastig ist, wird der Bass ein bisschen reduziert und so weiter. Also der versucht einfach die spektrale Balance von dem ganzen Audio besser zu machen. Funktioniert vom technischen her im Prinzip ähnlich. Also man generiert sich halt Daten, die gut sind, Daten, die schlecht sind und trainiert dann das Modell dementsprechend an. Da ist halt bei diesen ganzen Models ist halt sehr schwierig, dass man gute Daten findet, weil es halt im Audiobereich oft sehr subjektiv ist, was jetzt vom Filtering her zum Beispiel gut ist und was nicht gut ist. Und man braucht natürlich auch viel Daten, also sehr viel Varianz in den Daten, also verschiedene Sprachen, verschiedene Sprecher, verschiedene Geschlechter und so weiter und so fort. Ah, da hat wir einen lustigen Titel beim Kanal gesetzt. Das passt ja viel besser als der vorherige. Gut. Dann, jetzt waren wir gerade bei diesen EQ-Models. Dann gehen wir gerade ein bisschen auch in die Richtung von, was ein anderer Anwendungsfall ist jetzt. Also jetzt haben wir immer so Anwendungsfälle diskutiert mit dem Denoising und Leveling und EQ, wo halt Audiodaten reinkommen und Audiodaten rauskommen, die im Prinzip von der Länge her gleich sind. Also die werden nicht geschnitten und gar nichts, sondern es wird halt einfach im Audio gewisse Signale rausgelöscht und gewisse Signale bleiben drinnen. Dann gehen wir jetzt gerade in die Richtung, dass wir mehr so Cutting-Features einführen, also automatisches Cutting. Also was es jetzt eh schon gibt im Online-System für alle zugänglich, ist dieses Silence Cutting. Also das analysiert halt das Audio, wo ist Stille und schneidet es einfach raus, damit diese Pausen eben verkürzt werden im Audio und damit das Audio dann halt kürzer wird. Da ist halt wiederum die Frage, was eine Pause ist, ob jetzt gewisse Geräusche drinnen bleiben oder gewisse nicht. Das entscheiden wir in dem Fall, je nachdem Denoising Model, was verwendet wird. Also wenn man Speech Isolation verwendet, dann wird alles andere auch in den Cut rausgecuttet sozusagen. Wenn man jetzt zum Beispiel diesen Dynamic Denoiser nimmt, der die Musik drinnen lässt, dann wird die Musik auch natürlich nicht rausgeschnitten in den Sprachpausen.
Entschuldigung,
Aber gibt es jetzt in ja, gerne, immer.
kurze Zwischenfrage. Ist es jetzt schon möglich, Pausen richtig rauszuschneiden? Also nicht nur die Stellen zu muten und die Länge bleibt gleich, sondern die auch schon richtig rauszuschneiden, also den Gesamtedit zu verkürzen. Ist es jetzt schon möglich bei Auphonic?
Ja, genau. Also das gibt so Silence Cutting, nennt sie das. Das braucht man nur anklicken und dann wird genau das gemacht.
Danke, das ist an mir vorbeigegangen. Ich dachte immer, das würde nur einfach das muten, ohne es rauszuschneiden. Okay, super.
Na, dieses Muten an sich macht das Denoising Model. Also wenn da jetzt irgendein Noise wäre, dann würde es einfach dann Stille sein im finalen Audio. Aber wenn man eben dieses Cutting auch auswählt, dann wird es ja wirklich rausgeschnitten dann. Und für diese Cutting-Funktionen, die werden wir jetzt auch ein bisschen erweitern in näherer Zukunft. Also was wir jetzt gemacht haben oder machen, ist auch so Bildwörter rausschneiden oder Musik rausschneiden oder das kann man dann variabel spezifizieren, was man eben alles rausschneiden will. Dann, das wären sozusagen Cutting-Features, dann ein anderes Andere Art von Features ist nun wiederum alles, was man mit Transkripten machen kann. Also man kann bei uns ja auch so Spracherkennung machen. Und also bei uns intern funktioniert das mit dem Whisper Model von OpenAI. Das haben wir eben selbst gehostet auf unseren Servern und ein bisschen zusätzliche Logik noch dabei, damit man eben bessere Timestamps und für bekommt und dass das für so Longform Content oder für lange Audio-Files besser funktioniert. Auch für unser Multitrack zum Beispiel, wir haben ja so eine Multitrack-Version, wo man so separate Tracks hochladen kann, zum Beispiel für jeden Sprecher einen eigenen Track. Und dann kann man das natürlich super mit der Spracherkennung machen, weil man immer weiß, wann wer spricht und so weiter. Ich hätte die Spracherkennung. Ja, immer gerne.
Ja, super. Ja, sagen wir mal drei Topics dazu. Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Das erste, wie zuverlässig ist das? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da hinterher nochmal komplett drüber gehen muss, um halt sicherzugehen, dass es auch wirklich also nutzbar ist und sinnvoll ist? Ich mache kurz eine Bündelfrage, dann kannst du dir überlegen, vielleicht, wie du drauf eingehst. Der zweite Punkt betrifft auch den dritten so ein bisschen. Ich finde es sehr reizvoll, weil es natürlich auch die Durchsuchbarkeit von Podcasts erhöht, weil Text natürlich leichter zu durchsuchen ist als Audio. Was zu meinem dritten Punkt führt, also mein Podcast ist relativ klein und es wird schon sehr offen gesprochen auch bei mir. Ich habe halt verbunden mit dem zweiten Punkt ein bisschen die Sorge, dass halt meine Gäste vielleicht im Netz ein bisschen sichtbarer werden und vielleicht auch die Aufmerksamkeit für die ein oder andere Shitstorm-Meute oder Community dadurch größer wird. beziehungsweise damit verbunden auch oder mit der besseren Durchsuchbarkeit auch nochmal ein Topic von Barrierefreiheit. Ich weiß nicht, ob der Lars da ist. Also ich habe einige HörerInnen, die halt schwerhörig sind und die immer wieder fragen nach Transkripten. Und ich kann mich nie so richtig entscheiden. Also eben zusammengefasst, einerseits ist es wirklich gut nutzbar für mich, ohne dass ich dadurch jetzt viel mehr Aufwand habe, Stichwort Nachkorrektur und so weiter. Und zweitens, will ich das wirklich haben wegen meiner Gäste?
Ja, perfekt. Ich suche mir schnell ein Beispiel, den Link raus. Ja, da habe ich schon. Gut, zur ersten Frage, wie zuverlässig ist es? Das kann natürlich keiner beantworten, das kommt immer auf den Use Case an, aber es ist, also vor allem in den letzten Jahren, ist es schon sehr viel zuverlässiger als früher geworden, sagen wir mal so. Also das funktioniert meistens schon sehr gut. Es gibt natürlich immer noch Kleinigkeiten, was halt manchmal nicht funktioniert, das ist eh klar.
Du bist jetzt nicht mehr zu hören. Wahrscheinlich ist der Handy-Akku alle.
Moment. Bin ich jetzt zu hören? Jetzt zu hören? Test.
Also ich höre es.
Geht's jetzt?
Ich höre was. Bei mir warst du aber auch nicht weg.
Okay, naja, komisch, wie auch immer. Also, nochmal zu der Zuverlässigkeit der Transkripte. Wie, ich höre euch aber eh nicht. Kann man mich wirklich nicht hören? Komisch, dass mir nur manche hören.
Das ist wirklich komisch, aber ich höre es.
Test.
Bei mir ohne Probleme, ich konnte durchgängig verstehen.
Ja, passt. Ich rede einfach, falls noch irgendwer nicht kann, einfach melden. Zu der Zuverlässigkeit von Transkripten. Wie gesagt, es ist natürlich nichts hundertprozentig zuverlässig, aber in den letzten, Karl-Heinz Pape hört mich nicht. Okay, ich steige einfach nochmal neu in den Kanal da ein. Neu eingestiegen. Ich hoffe, der Karl-Heinz kann mir auch hören. Perfekt. Dann nochmal der Versuch zu den Transkripten. Also zur Zuverlässigkeit. es ist natürlich, wie gesagt, nichts hundertprozentig zuverlässig, aber in den letzten Jahren sind diese ganzen Transkriptionsalgorithmen eben schon sehr viel, also wirklich sehr viel besser geworden. Vor allem dieses Whisper-Model von OpenAI ist schon wirklich sehr gut als Basismodel. Es ist natürlich nicht 100% korrekt, vor allem wenn man jetzt, also bei so normaler Konversation ist es schon wirklich fast immer 100% korrekt. Aber wenn man jetzt halt wirklich spezielle Ausdrücke hat oder spezielle Wörter, die das Model natürlich nicht kennt, dann kann es da natürlich immer Probleme geben. Ich meine, für sowas haben wir zum Beispiel also einen Transcript-Editor, da machen wir gerade eine neue, bessere Version, wo man sieht, wo sich das Model unsicher ist und dass man da dann eben das dann selber nur auf diese paar Stellen schauen kann und schauen und das was vielleicht nochmal durchgeht, dann versucht auszubessern. Aber ein anderes Thema, was man oft bei der Zuverlässigkeit vergisst, die gesprochene Sprache ist zum Lesen oft auch nicht wirklich immer so optimal. Also wenn man jetzt zum Beispiel unser Gespräch hier transkribiert, dann liest sie das oft auch komisch, auch wenn er jetzt alle Wörter 100% versteht, ist die geschriebene Sprache halt meistens trotzdem noch ein bisschen anders. Dann zur Durchsuchbarkeit von Podcasts. Das ist natürlich ein Hauptfeature von diesen Transkripten, neben der Barrierefreiheit natürlich. Das hängt jetzt zusammen im Endeffekt. Dass man einfach googeln kann und so Sachen finden kann oder. Ich habe das ja selber oft zum Beispiel bei Podcasts, die Transkripte haben, dass ich nach einem gewissen Thema suche und dann sehe ich gleich, okay, wo, an welcher Stelle wird über das gesprochen. Und dann findet man diese Stelle natürlich auch viel schneller. Vor allem auch, wenn man jetzt schon länger mal einen Podcast gehört hat und dann weiß man noch, okay, in dem ist das vorgekommen, dann findet man sonst ja natürlich nie die Stelle, über die die Leute da geredet haben. Da kann ich ja gerne jetzt da ein Beispiel in den Chat geben, also in dem Podlovers Podcast, die machen das sehr schön. Die verwenden dann da die Transkripte. Wenn ihr da auf eine Episode geht, dann könnt ihr da super suchen und seht, wo wer was redet und so weiter.
Darf ich da kurz eine Zwischenfrage stellen?
Sicher.
Wenn wir jetzt von den Transkripten sprechen, ist dann damit gemeint, dass man die wirklich komplett in die Shownotes packt oder dann auf einer Landingpage, die man zum Podcast hat?
Das ist eine Frage, die kommt immer darauf an, wie du deine Podcasts oder wo du die veröffentlichst. Also bei diesem Beispiel, dem podlovers.org Podcast, die haben das wirklich so direkt in der Episodenseite. Also da kann man unten eben die Timeline so aufklappen und dann sieht man das Transkript ganz einfach. Mhm. Also manche basen sie einfach nur auf die Webseite vom Podcast natürlich. Es gibt da so eine Spezifikation für den RSS-Feed, wo man so eine Transkriptdatei verlinken kann, dann könnten theoretisch auch die ganzen Podcast-Player das verwenden, aber das ist, glaube ich, noch nicht so weit unterstützt jetzt.
Ja, weil für die Shownotes wäre das ja ein bisschen too much, würde ich mal behaupten.
Ja, oder so zum Aufklappen vielleicht, wie immer.
Okay, danke.
Dann zu dem, dass der offen gesprochen wird bezüglich Shitstorms. Ja klar, die Gefahr ist natürlich größer, wenn es durchsuchbar ist, dass man leichter angreifbar ist. Also das müssen sich die Leute, die sprechen und die Leute interviewen, natürlich auch bewusst sein. Andererseits ist halt die Frage, ob die Audio-Files, wenn wir einen Podcast haben, früher oder später nicht sowieso von irgendeinem Service dann transkribiert werden. Ja, zum Beispiel, ich glaube, Apple Podcast startet auch mit der Transkription von allen Podcasts, damit sie es eben besser durchsuchen können. Und Google wird es sicher auch machen oder früher oder später mal machen. Also alles, was irgendwie im Web ist, ist natürlich angreifbar. Barrierefreiheit ist natürlich das Hauptfeature davon. Wie gesagt, das hängt eben mit der Durchsuchbarkeit zusammen und dass man eben auch lesen kann, was gesprochen worden ist natürlich.
Kann gut, dann gehen wir ein bisschen... Frage stellen? Und zwar, ich hätte eine Frage an den Rico, der ja auch aus der Schweiz kommt. Und wir haben das Problem, dass wir sowohl Schweizer als auch Deutsche und Österreicher als Zielpublikum haben. Und wenn jetzt ein Schweizer spricht, dann versteht das kein Deutscher und kein Österreicher. Ob du, Rico, da irgendeine Erfahrung hast mit Transkripten? Jetzt ist der Rico weg. Okay, vielleicht später. Danke.
Jetzt verschwunden. Da kommt er wieder. Rico, bist du da?
Jetzt bin ich, glaube ich, da. Jetzt hört er mich.
Ja.
Ja, nicht das Drücken hilft. Ja, wir, also bei uns war es so, dass wir immer eigentlich lange auf Hochdeutsch das Ganze gemacht haben, eben um besser Transkripte machen zu können, etc. Und haben dann einfach aus Lust mal auf Schweizerdeutsch gewechselt, wo das Transkribieren echt mühsam ist, wird aber mal besser. Also, dass wir ein Transkript haben, das in Schweizerdeutsch erfasst wird und nachher lassen wir das durch ChatGPT auf Hochdeutsch übersetzen.
Ah, okay. Dann wird
das auch wieder so drin. Aber schweizerdeutsche Transkripte sind unbrauchbar, also reine schweizerdeutsche
Quatsch. Okay. Ja, aber cool, das mit dem ChatGPT ist ein guter Tipp. Danke.
Wobei das mit, also ich habe schon von einigen User von uns, die Switcher Teach oder eher den österreichischen Dialekt geredet haben, da hat es eigentlich großteils sehr gut funktioniert. Also es kommt natürlich immer
darauf an. Ich glaube, der österreichische Dialekt und Schweizer Dialekt ist dann doch nochmal was anderes. Aber ja, müsste man ausprobieren.
Ja, ich rede spezifisch von Schweizern, also die haben dieses OpenAI-Model ist ja Language, also sprachunabhängig, also die haben ja von allen möglichen Sprachen die Daten. Das können jetzt genauso Dialektdaten sein, also das geht schon. Es ist natürlich nicht so gut wie jetzt Hochdeutsch, wahrscheinlich, aber man kann das auf alle Fälle mal probieren.
Okay, ja, spannend, vielen Dank.
Ja, funktionieren tut es schon, also dass du dieses Schweizerdeutsche als Transkript hast. Wir haben einfach festgestellt, dass es kein Mensch liest.
Das ist eine andere Frage, ja.
Genau, also es bräuchte dann wirklich diese Translation dann noch ins Hochdeutsche.
Ja, weil auch Behinderte und so weiter fanden, es angenehmer ist, in Hochdeutsch lesen zu können, als in Schweizerdeutsch. Mhm.
Zusätzlich, das komplette Transkript als ein Block irgendwo in den Shownotes drin, wird dann auch wieder schwierig. Also wer dann tatsächlich so, dass das Optimalere ist, wenn der Text im Prinzip von dem Podcast-Player an der Stelle mit eingeblendet wird, wo das gerade gesagt wird, quasi als Untertitel. Alles andere ist jetzt für mich ja einmal sehr, sehr, sehr schwierig dann in irgendeiner Form nachzuvollziehen und eigentlich dann beim Lesen irgendwo im Inhalt mit dabei zu bleiben.
Ja, definitiv. Untertitel ist natürlich... Kann man auch, generieren wir auch raus, oder kann man natürlich auch aus dem Transkript generieren. Ist weiterer Anwendungsfall natürlich, dass es dann an so einem Player steht. Gut, aber was ich natürlich auch.
Kann ich kurz was sagen? Tatsächlich bei dem Podlove Webplayer hat man das so in etwa. Also man kann tatsächlich dann, während man den Podcast hört, mitlesen, was passiert. Das funktioniert allerdings gerade tatsächlich ausschließlich im Web, weil halt die Podcast-Player, wie Georg schon gesagt hat, dieses Feature noch nicht unterstützen. Aber im Web wird es tatsächlich funktionieren, dass du mitliest, was gesprochen wird, beziehungsweise auch im Transkript auf eine Stelle klicken kannst und dann die entsprechende Audiostelle anfängt zu spielen. Also diese Verknüpfung, die existiert schon, ist quasi gerade nur ein Web-Only-Feature.
Gut, dann schauen wir vielleicht mal, was man jetzt mit Transkripten noch alles machen kann. Also, jetzt haben wir schon viel über Transkripte gesprochen. Viele werden nicht gelesen, weil lang und so weiter, alles klar. Deswegen kann man natürlich versuchen, so automatische Summaries davon zu machen. Also, das haben wir jetzt in letzter Zeit probiert, also, dass man eben aus diesem langen Transkript dann die Shownotes automatisch generiert in einer kürzeren Variante, wo eben kurz beschrieben wird, um was es in diesem Podcast oder in dieser Audioabzeichnung oder Vorlesung, was auch immer geht. Funktioniert eigentlich relativ gut. Dann extrahieren wir auch so automatische Kapitelmarken draus, weil das ist ja auch immer mühsam, dass man eben Kapitel erstellt und das alles genau pflegt und dann, wo sind diese Timestamps und wie bekommt man diese in die ganzen Dateien und so weiter, ist ja sehr mühsam. Und wenn das automatisiert passiert, ist es natürlich super Zusatzfeature, weil man halt besser sieht, wo im Audio was passiert. Das kann man ja zusätzlich zu den manuellen Kapitelmarken machen. Aber damit sieht man ein bisschen besser, wo zeitlich oder wie zeitlich diese ganze Aufnahme strukturiert ist. Das kann man natürlich alles schön aus diesen Transkripten generieren. so wie die Idee vom Rico, dass man eben auch gleich eine hochdeutsche Übersetzung davon macht oder generell das Transkript dann übersetzt natürlich, das kann man ja auch machen. Okay, das wären einmal einige bestehende Features. Jetzt würde ich mal gern, wenn es dazu keine Anmerkungen gibt, mal ein bisschen zu weiteren Ideen geben, wo wir das noch alles hintreiben können. Und zwar, ich werde jetzt nur mal ein paar Ideen so in den Raum werfen. Du kannst dann auch gerne eure Ideen reinwerfen, beziehungsweise was wirklich sinnvoll ist und was nicht. Also man kann sich natürlich mit diversen AI-Models alles Mögliche ausdenken. Die Frage ist halt immer, wie gut funktioniert es natürlich und ob das halt praktisch relevant ist oder ob es jetzt nur so eine kleine Spielerei im Endeffekt ist. Spielereien gibt es ja Hunderttausende. Deswegen jetzt einmal ein paar Use Cases. Also eins wäre natürlich Voice Cloning, also dass man Stimmen klont. Da gibt es ja eh schon einige Models dafür. Also man spricht zum Beispiel am Podcast mit seiner Stimme, gibt dann eine andere Referenzstimme als kurzes Audio-File rein. Beispiel von irgendeiner bekannten Persönlichkeit oder was auch immer. Und dann wird einfach der gleiche Podcast in einer anderen Stimme gesprochen. Das geht ja schon relativ gut. Also bei Audio nie sicher sein, dass das wirklich die Wahrheit ist, was das gesagt wird, wie überall. Also das kann man alles faken natürlich. Dann so ein anderes Feature dazu, was schon ein bisschen in die Richtung vom Rico da geht, ist eben automatische Audio-Übersetzung oder Video gibt es ja auch. Da hat es ja in letzter Zeit einige Models dafür gegeben. Also wie funktioniert das? Also man hat Audio als Input, daraus kreiert man sich ein Transkript. Dann übersetzt man das Transkript, zum Beispiel das Speech-to-Speech vom Rico in Hochdeutsch. Und dann hat man noch so ein Text-to-Speech-Model, wo man wiederum mit Voice-Cloning, also das erste Audio-File hernimmt. Also da weiß man, wie die Sprecher klingen, zum Beispiel ein Sprecher auf Deutsch. Und liest jetzt das übersetzte Transkript, generiert daraus Sprache in Englisch zum Beispiel, aber mit dem gleichen Sprecher, also mit der gleichen Klangfarbe vom Sprecher wie vorher. Das klingt dann so, als ob der Sprecher das einfach in der anderen Sprache lesen würde. Da gibt es ja einige Beispiele dafür, die posten vielleicht so in den Chat rein, also ein paar Videos, wo sie das mit Lippensynchronisation auch gemacht haben und so weiter. Übersetzung. Der das in verschiedenen Sprachen generiert hat. Kann man sich später anschauen, wenn man interessiert ist. Gut, eine andere Idee natürlich ist so Text-to-Podcast oder Text-to-Audio. Dann haben sicher auch schon einige gesehen. Also da gibt es so ein Large-Scale Automatic Audio Book Creation Paper von einigen in letzter Zeit. Die haben eben dieses Projekt Gutenberg daraus, also Gutenberg ist eine freie Sammlung von E-Books und da gibt es ja dieses Projekt LibriVox heißt es, glaube ich, wo die Leute das vorlesen, damit man eben aus diesen E-Books Audiobooks generiert. Die haben das so versucht komplett zu automatisieren, also dass sie diese E-Books eben dementsprechend basen, nur den Inhalt eben extrahieren und dann diesen mit so einem Text-to-Speech-Model vorlesen lassen und daraus haben sie eben die Audiobooks generiert. Die sind da alle auf Spotify und die haben wirklich da hunderte Audiobooks draus generiert und die auf Spotify gestellt. Klingt eigentlich relativ gut, finde ich. Teilweise hört man es natürlich noch, dass es nicht menschlich ist, aber klingt schon sehr gut. Ich gebe diesen Link da rein. Also die Erstellung von Audio-Content aus Texten. Dann so Podcast-Kurzversionen ist vielleicht auch so eine Idee, dass man eben, wie wir vorher bei den Transkripten besprochen haben, dass man so Zusammenfassungen macht und diese Zusammenfassungen eben nicht nur lesen kann, sondern auch von dem Podcaster mit seiner eigenen Sprache vorlesen lässt, mit so einem Text-to-Speech-Model ist vielleicht auch eine ganz interessante Idee. Das heißt, man hat dann so eine Kurzversion von dem Podcast, wo wirklich der Podcaster erzählt, um was es in dem Podcast geht. Da könnte man natürlich auch versuchen, Videos dazu generieren oder irgendeine Images, aber ist wahrscheinlich nur Spielerei. Dann eine weitere so generative Idee, so Podcast zu Video, also dass man eben, wie vorher schon gesagt, versucht Videos oder Bilder zu generieren zu dem Inhalt, was eben gerade passiert. Da hat es in Österreich früher mal so eine Sendung gegeben, die das so ähnlich gemacht hat. Ja, optimal ist natürlich nicht alles, das ist eh klar, weil das sind einmal Experimente. Ich antworte jetzt nur zu dem Chat-Kommentar. Also Video generieren oder Images generieren, dass man, wenn man eben über irgendein Thema spricht, dass man das Image sieht und so weiter. Das Gleiche kann man natürlich im Audiobereich auch andenken. In letzter Zeit gibt es ja immer mehr so generative Audio-Models. Ich schließe mir nicht das eine ab und dann kommen wir zu den Möglichkeiten. In letzter Zeit gibt es ja immer mehr so Audio-Models, also dass man eben Musik generiert oder Soundeffekte generiert. Also das kennt man natürlich auch mit Transkripten und Text und Audio von Sprechern kombinieren. Dass man eben dann so automatische Hörbücher oder Radio-Features macht, wo dann Musik eingespielt wird, die zum Thema passt und Audio-Effekte eingespielt werden und so weiter. Jetzt haben wir ein paar Ideen und jetzt gerne die Fragen und weitere Möglichkeiten oder was vielleicht auch für euch in der Praxis irgendwie sinnvoll ist. Weil wie gesagt, viele sind natürlich Spielereien, funktioniert manchmal besser und manchmal schlechter.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar überlege ich natürlich immer, ich mache ja, mein Podcast ist ja so ein Herzensprojekt und ich rede gern viel über Radfahren und ich fahre aber auch gerne Fahrrad und ich habe noch eine Arbeit und ich habe noch einen anderen Alltag und so weiter. Das heißt, für mich ist hauptsächlich die Frage interessant, was nimmt mir wirklich eine Arbeit ab? Und die Transkription finde ich schon super interessant, also auch aus den Aspekten, die jetzt genannt wurden. Ich habe aber auch ein anderes Problem, und zwar gibt es ja meinen Podcast seit 2015 und es sind sehr viele Folgen rausgekommen. Ich glaube, mittlerweile kann man 5 Tage durchhören oder 6 Tage durchhören. Also es ist wirklich ein wahnsinniger Haufen Audiomaterial. Und was ich bisher nicht so gut gemacht habe oder wo ich auch dachte, naja, das wächst so ein bisschen mit dem Podcast mit, ist so Kategorisierung und Tags, was man ja vom Blog auch kennt. Und was ich eigentlich viel hilfreicher finde, wenn man jetzt zum Beispiel meinen Podcast durchsuchen wollen würde, also hilfreicher als ein Transkript zum Beispiel, ne? Wenn man so bestimmten Kategorien dann einfach besser folgen kann innerhalb meines Podcasts. Jetzt kann ich natürlich nicht im Nachhinein 5 Tage am Stück Audiomaterial durchhören und alle Tags irgendwie rausfinden, die ich da von irgendwas mal wichtig finde, obwohl ich es interessant fände, weil sich interessante Verbindungen ergeben würden, aber ich habe schlicht die Zeit nicht. Gibt es irgendeine Möglichkeit, in Verbindung mit Transkripts nach bestimmten Tags zu durchsuchen oder das irgendwie auf eine oder eine Kategorisierung auf eine bestimmte Art zu automatisieren? Also ja, gibt es Möglichkeiten oder habt ihr das irgendwie auf dem Schirm oder hat damit schon mal jemand experimentiert?
Ja, das erstellen wir sogar. Also wenn du diese automatischen Summaries erstellst, dann erstellen wir auch so Keywords oder Tags dazu. Also du kannst natürlich einfach, das Transkript muss natürlich generiert werden und dann können daraus die Keywords generiert werden und diese könnte man dann zum Beispiel verwenden für leichtere Kategorisierung von einzelnen Podcasts.
Und auf welcher Basis sucht das nach Tags? Sind das dann vorgegebene Tags? Also würde mir das quasi ersetzen, dass ich selber einfach nur nach Tags durchsuchen muss, indem ich die vorher eingebe und dann sage, spuck mir mal
da. In dem Fall sind das keine vorgegebenen Tags. Das ist einfach das Language Model, das dann bestimmte Anzahl von Tags zurückliefert.
Also ähnlich wie so eine Stichwort-Cloud oder sowas.
Genau, ja. Aber das könnte man natürlich mit vorgefertigten Tags auch machen. Also wenn man verschiedene Transkripte hat und dann halt fragt, zu welchen Transkriptbasen diese Tags und diese Tags, also oder halt wenn man eine finite Anzahl an Tags hat, dass man dann die Transkripte, die man hat, zu bestimmten Tags zuordnen kann und so weiter. Könnte man natürlich auch machen, ja.
Ja, ich muss mal damit rumspielen. Okay.
War die Frage von Susanne. Mich würde interessieren, wie gut Transkriptionen funktionieren, wenn man nicht die ganze Zeit in derselben Sprache spricht. Ja, das ist in der Tat ein öfterer Anwendungsfall. Was eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert, zumindest mit diesem Whisper-Model, weil das ja fähig ist, mehrere Sprachen gleichzeitig abzubilden. Und das ist immer nur das gleiche Model für jede Sprache. Weil viele andere Spracherkennungssysteme haben ja für jede Sprache jetzt ein separates Model. Aber die haben halt wirklich nur ein Model. Also das funktioniert eigentlich, das, was ich so gesehen habe, in der Vergangenheit relativ gut. Wird natürlich auch nicht immer 100% perfekt funktionieren, aber ist relativ okay. Fachjargon ist auch so ein Punkt, funktioniert auch oft sehr gut, wenn man natürlich selber Wörter erfindet und die sind dann nicht in dem Model drinnen, wird schwierig, aber für alles, was Common Sense ist, funktioniert schon sehr gut.
Funktioniert bei Audio.
Ich höre leider extrem schlecht, sehr zerhackselt.
Irgendwie ist hier heute der Wurm drin.
Ah,
Ja,
jetzt
sorry.
höre
Jetzt geht's?
ich. Ja.
Okay. Ich hatte gesagt, dass ich festgestellt habe, halt bei vielen verschiedenen Tools, euers habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, die da wirklich Probleme mit haben und dann positiv überrascht war, dass es offensichtlich auch anders geht, als ich AudioPen entdeckt habe. Die machen jetzt zwar nicht im Podcast, ne, aber ja trotzdem Audio zu zu Text, was ganz cool funktioniert.
Ja, da gibt es eben verschiedene Ansätze. Also manche haben eben separate Model für Sprache und manche eben ein Model für alle Sprachen im Endeffekt. Gut, was wäre noch so von euch aus eine, was wird denn den Workflow noch erleichtern oder was ist denn eigentlich noch so ein ungelöstes Problem? Gibt es da vielleicht irgendeinen Input? Viele der Sachen sind halt einfach Spielereien natürlich. Das ist einmal super zum Ausprobieren. Ja.
Plant ihr auch sowas in die Richtung von textbasiertem Editieren von dem Audio? Also, dass man quasi dann Text umstellen, editieren kann und das im Audio sich widerspiegelt? Ist das überhaupt was, was
Nein.
mit eurem Ansatz korrespondiert?
Ja, prinzipiell könnte man das natürlich machen. Also das gibt es jetzt schon viele Services, die das anbieten. Oder Editoren, die das eben anbieten. Die Frage bei uns jetzt konkret ist, ob wir in diese Richtung eben gehen wollen, weil dann werden wir natürlich irgendwann müssen zum Audio-Editor werden, weil das muss natürlich dann auch erweitert werden. Dann gibt es wieder Edge Cases und da braucht man dann doch wieder was anderes.
Ja.
Ja, Frage, ob wir in diese Richtung gehen wollen, was wir bis jetzt eigentlich noch nicht gemacht haben.
Aber gäbe es die
Aber
Grundlagen
gibt es
in.
Leute von euch? Ja, also prinzipiell, du brauchst ja nur das Transkript und die Timestamps,
Ja,
wo die Zeiten der
genau.
einzelnen Wörter sind und dann hast du das im Prinzip eh schon. Wenn du eben
Okay.
den Text ausbesserst, dann musst du eben noch so ein Text-to-Speech-Model dazu machen, das dann die neue Sprache ausgibt, wenn man was ändert halt im Text.
Ja.
Aber im Prinzip sind das die Baustellen. Man muss halt dann natürlich einen guten Editor dafür bauen. Gibt es von
Ja.
euch Leute, die sowas verwenden? Also da gibt es ja Descript und mögliche anderen und alle möglichen anderen Tools, die sowas eingebaut haben. Verwendet es wer von euch oder seid ihr doch lieber im Audio-Editor, wo ihr die Waveform dann seht und schneidet?
Also was ich relativ viel nutze, ist eben die Geschichte von Text to Speech. Weil ich habe öfters, ich schneide auch Hörbücher und Hörspiele und da hat das irgendein Versprecher drin und so weiter. Und den Sprecher nochmal ins Studio zu bitten, um irgendwie nur zwei Sätze nachzusprechen, kommt viel zu teuer und dann helfen solche Tools. Und die sind qualitativ so gut, dass es eigentlich noch nicht mal die Sprecher selbst mitbekommen, dass das nicht sie waren bei einem Satz.
Ja, aber wie konkret verwendest du dieses Tool? Also in dem
Also
Audio-Editor oder machst du das manuell?
nee, ich mach's manuell. Also bei diesem KI-Tool den Text, also das, was ich schon habe, an Aufnahme reingeben und dann den Satz eingeben und dann wird der entsprechend gesprochen.
Dann schneidest du es manuell sozusagen rein wieder.
Und das,
Und
ja.
welches
Also die
KI-Tool
Aufnahme ist noch
verwendest du?
jetzt. Entschuldigung?
Welches KI-Tool verwendest du?
Oh, da müsste ich nachschauen. Ich wirf dir das in den Chat, sobald ich nachgeschaut habe, wie das
Okay.
heißt.
Da gibt es jemanden, der wirklich so einen textbasierten Audio-Editor verwendet und quasi hauptsächlich oder nur dadurch schneidet?
Also ich schneide ja hauptsächlich Filme und ich denke immer, ja, das wäre ja super, das mal einfach text-based zu machen, aber ich mache es letztendlich doch nicht. Weil ich auch meist in aller Regel dann doch nochmal gucken muss, wie sind denn die Wörter genau gesprochen und wie sind die Pausen und was hört sich dann jetzt gut an im Endeffekt. Und das könnte ich mir vorstellen, dass mir das ähnlich gehen würde, auch wenn ich das Audio schneiden würde.
Ja. Ja, eben immer diese Erfahrung macht, dass man, es ist natürlich super, aber man will dann den Schnitt doch irgendwie genau setzen. Keine Ahnung, kann man sicher noch besser machen. Wird sicher in naher Zukunft besser funktionieren, glaube ich mal.
Bei Auphonic benutze ich jetzt vor allem halt fürs Finalisieren praktisch. Und ich würde Auphonic jetzt auch als Editor erstmal nicht in Betracht ziehen. Also falls das eine strategische Frage ist, ne?
Ja.
Also vielleicht von mir nochmal Stichwort Arbeitsaufwand. Also für mich ist das sozusagen, je nachdem, wie stark meine sonstigen Alltagsbelastungen sind, halt tatsächlich so ein Thema, dass ich unter Umständen, ich glaube, einmal ist mir vorgekommen, also 4 Monate lang halt einen Podcast gar nicht rausgebracht habe, weil ich das einfach nicht geschafft habe. Und in der Hauptsache, also am liebsten hätte ich rede mit Leuten, das Mikrofon läuft mit und schwupps ist es im Blog. Mit allen, mit Chaptermarks, mit was weiß ich, irgendwie als Blogpost fertig, mit dem URL, mit dem, whatsoever, ne? Podlove ist da ja auch schon ganz gut, mit den ganzen Einstellungen, die man benutzen kann. Also das würde mir wirklich, wirklich was bringen. Und warum ich das halt noch nicht machen kann, ist, ich muss tatsächlich mir das alles nochmal anhören, mindestens damit ich sinnvolle Chaptermarks reinkriege. Und weil es ein Laber-Podcast ist, geht das auch immer so ein bisschen hin und her. Ne? Ich weiß nicht, ob ich da sinnvoll drumrum kann. Ich versuche dann, während ich es anhöre, eigentlich erst so ein bisschen so grobe Chaptermarks zu setzen, weil 2 Stunden Podcast, da möchte man gern vielleicht nur in ein Stück reinhören oder mal nicht reinhören oder irgendwas überspringen oder so. Und das andere ist eben tatsächlich so, was ich vorhin schon angesprochen hatte, Tags, um halt den Audio-Content so ein bisschen, ja, kategorisierter durchsuchbar zu machen oder bestimmten Kontinuitäten irgendwie folgen zu können. So. Und wenn ich das mal irgendwann nicht mehr hätte, dass ich nach dem Aufnehmen nochmal durch das gesamte Audio durch muss, das wäre für mich natürlich ein Träumchen.
Ja, vielleicht kannst du unsere Outdoor-Chapters einmal probieren, ob das gut genug für dein Format ist.
Wie heißt das nochmal?
Also diese Automatic Summaries and Chapters heißt das bei uns. Ja, da kriegt man dann eben diese automatische Zusammenfassung und auch diese automatischen Kapitel und auch die Tags.
Okay, cool.
Hast du da nochmal einen Hinweis, Georg? Also die werden ja automatisch erzeugt in dem Moment, wo das Audio analysiert und prozessiert wird. Gibt es eine Möglichkeit, da irgendwie noch einen Schritt dazwischen zu schalten, dass man sagt, okay, das hat er jetzt erkannt und das wäre das, was jetzt reingeschrieben werden würde, ohne dass, also ich hatte jetzt den Fall, dass manches halt nicht so gestimmt hat, was da erkannt wurde und ich es dann nochmal editiert habe und ich musste es dann quasi noch ein zweites Mal durchlaufen lassen. Das hat jetzt kein Geld gekostet, sondern einfach nur Zeit, aber gäbe es die Möglichkeit, noch so einen Zwischenschritt zu machen, hier, das hat er erkannt und wenn ich jetzt, und jetzt würde ich es gerne so prozessieren und, oder das kann ich das nochmal anpassen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Das geht jetzt auch, aber es ist ein bisschen umständlich. Also du müsstest die Production editieren. Wir schreiben das ja dann in die Metadatenfelder rein und da siehst du es dann eh und dann kannst du es dort anpassen. Ist natürlich ein bisschen unintuitiv, aber das wird sich auch ändern, weil wir gerade diesen neuen Transcript-Editor bauen, dann wird es ein bisschen einfacher funktionieren.
Ah, das ist cool.
Speichern. Dass man das nochmal checken kann, dass man das dann noch einmal checken kann, die Ergebnisse beziehungsweise editieren und erst nachher es überall rausschießt auf Podlove oder sonst irgendwo.
Okay.
Das wäre für uns auch super wichtig, weil die Kapitel sind ein nerviger Zeitfresser und wenn man die editieren kann, ich weiß, ich kann das jetzt auch machen, aber was habt ihr denn so ganz grob, wenn ich mal fragen darf, für die Erkennung von halbwegs vernünftigen Kapitelmarken, ist da die Trefferquote? Ich weiß nicht, wir haben vielleicht 1 Stunde Sendung und da wollen wir 5 Kapitelmarken oder 7 haben oder so. Ist die Trefferquote 100%? Ist sie 80, 50? Ist das so erfahrungsgemäß? Ich weiß, kann man schwer sagen, aber...
Die Trefferquote von was? Also, man, das kannst du nicht objektiv beurteilen.
Ja, ich weiß. Wie zufrieden ihr seid.
Das ist schwierig.
Okay, also, das muss ich selber ausprobieren.
Das musst du einfach mal selber ausprobieren, ob das für dich passt. Also, ich schaue natürlich immer wieder rein in die Productions oder wenn Leute Probleme melden. Das, für viele, was ich gesehen habe, funktioniert schon sehr gut, finde ich. Okay, es erstellt natürlich nicht die Kapitel, so wie du das jetzt manuell machen würdest wahrscheinlich, aber mit dem muss man halt leben können natürlich.
Vielleicht
okay, das probieren wir mal aus.
Vielleicht um kurz noch mal einen Stichpunkt reinzubringen, den ich gerade mit Susanne in den Direct Messages auch hatte, was ich halt prinzipiell schwierig finde mit KI. Also ich schicke mein Audio jetzt durch die KI, das Ding spuckt mir alles aus. Ne? Also nehmen wir mal an, ich hätte jetzt diese ideale Welt und ich denke dann, hey cool, es ist erledigt und ich kann das Ding jetzt einfach rausschieben. Also sozusagen der Anreiz, das nochmal zu überprüfen, zu gucken, passt es auch wirklich, ist es auch sinnvoll, der ist halt ziemlich, der wird halt dadurch auch verringert. Also das ist natürlich eine allgemeine Gefahr bei KI. Ne? Kürzlich sagte jemand, hey Programmierer, ihr habt nicht eine super tolle KI erfunden, sondern ihr habt eine Suchmaschine dahingehend verschlechtert, dass sie Dinge vorgaukelt, die gar nicht da sind. Das ist natürlich ein prinzipielles Problem jetzt, ne? Nicht nur Chapter Marks und so ein Zeug, sondern allgemein, wenn ich KI einsetze, dass die Frage sich halt stellt, ist es leichter, habe ich weniger Aufwand, etwas nochmal durchzugehen und zu korrigieren oder ist es, höre ich dann lieber doch alles einfach selbst durch? Also da gibt es wahrscheinlich keine umfassende Antwort drauf. Ne?
Das ist ein super Punkt.
Naja,
das stimmt.
Ja. Also das kommt immer darauf an, wie wichtig dir diese bestimmten generierten Inhalte sind. Also bei Kapitel, wenn du damit leben kannst, dass da auch vielleicht mal ein Kapitel dabei ist, das halt nicht so relevant ist, dann ist das nicht so tragisch. Beim Audio zum Beispiel, wenn das irgendwas vom Audio zerstört, dann wäre das natürlich schon sehr tragisch. Also da schauen wir natürlich, dass das so gut wie geht nie Fehler einbaut. Nie geht sowieso nicht, aber halt... Zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit.
Also ich sage es mal so, ich hatte schon Podcasts, wo ich sehr themen-topic-orientiert durchgegangen bin. Da hatte ich halt vorher meine Liste, in welcher Reihenfolge ich was anspreche. Und da konnte ich mir sogar nebenher während der Aufnahme schon die Kapitelmarken einfach notieren, weil ich moderiert habe und weil ich wusste, okay, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Da habe ich mir gleich die Zeitmarken schon aufgeschrieben und das hat dann hinterher super gut gepasst. Ich musste mir nicht mehr anhören. Ja. Nur bei einem Laber-Podcast, wo man halt nie so genau weiß, was die Gäste als nächstes erzählen und wo die Reise dann noch so hinführt und wem, ne, was man so folgt und nicht folgt und ob sich da nochmal eigene Themen draus ergeben, da wird es halt schwierig und da bin ich halt auch skeptisch, dass eine KI das gut genug erkennen kann.
Ja, aber ist für dich das dann ein Problem, wenn da ein Kapitel dabei ist, das halt nicht so relevant ist, laut deiner Einschätzung?
Nee, deswegen, also ich bin sehr versucht, jetzt aufgrund der Session hier, das auch da auf Phonik mal ein bisschen mehr zu testen und auch andere KI-Möglichkeiten, um einfach zu sehen, was dabei rauskommt. Vielleicht sind es auch Anregungen dabei, die ich vorher so noch nicht gesehen habe. Aber unterm Strich, weil es halt ein Laber-Podcast ist, lebt es auch ein bisschen davon, dass ich die Kapitelmarken auch so ein bisschen persönlicher setze und da auch so ein bisschen mein eigener Humor auch noch mit rauskommt. Ich weiß unterm Strich noch nicht mal, wie viel meine Zuhörenden eigentlich Kapitelmarken nutzen, weil es ja auch nochmal eine Frage ist, ne? In welchem Podcatcher sind die dann auch wirklich funktional verfügbar? Wer guckt sich das übers Netz an und hört nur bestimmte Sachen rein? Also ein unwägbares Feld auf eine gewisse Art.
Ja, klar.
Ja, und ich fand dein Stichwort, wer das tatsächlich nutzt, auch ganz gut, weil also ich höre extrem viel Podcasts, weil ich einfach Podcasts liebe und weil ich sie produziere. Und ich habe, glaube ich, wenn es hochkommt, 3-mal in so Kapitelmarken geschaut, wenn überhaupt. Und die interessieren mich sonst gar nicht.
Ja, das halt. Ne? Also ich bin, Kerstin, da bin ich voll bei dir. Also ich höre halt, ne? Podcast ist ein Audiomedium, Punkt. Und man hört einfach, es gibt auf die Ohren so. Aber ich höre zum Beispiel super gern Textilvergehen, der Fußball-Podcast über den FC Union Berlin. Und ich finde Fußball super langweilig und ich gucke da nur ab und an rein, weil mich manchmal nur interessiert, wie sie ein bestimmtes Topic besprechen. Und da bin ich dann super froh, dass ich in der Web-Oberfläche für dieses eine Ding, was ich dann 2 oder 3 Mal im Jahr mir anhöre, halt über die Kapitelmarken mir genau das anhören kann. Und das ist dann halt von unschätzbarem Wert. Ne? Vielleicht geht es da weniger um die Masse, sondern mehr um die Qualität.
Ja. Also für mich sind Kapitelmarken auch enorm wichtig, weil ich höre Podcasts meistens, wenn ich unterwegs bin irgendwo. Und dann kommt irgendetwas ganz Spannendes und dann kann ich mir einfach aufschreiben, hey, in dieses Kapitel später nochmal nachhören. Das ist für mich Gold wert, weil sonst wären sehr, gerade bei langen Podcasts, will ich ja nicht das Ganze nochmal hören. Aber vielleicht, Georg, was für mich auch ein Workflow-Hilfe wäre, so eine Art Kontrolle, was doch öfters passiert, gerade bei längeren Podcasts, dass zum Beispiel irgendwo durch einen Schnittfehler die Spuren verschoben sind. Und den ganzen Podcast mache ich immer am Schluss, höre ich das Ding nochmal durch, klar in hoher Geschwindigkeit und so weiter, einfach zur Sicherheit. Aber wenn es da irgendein Tool geben würde, der mich einfach hinweisen würde, hey, da in irgendwo Minute sowieso bist du da dir da sicher, dass ich nur das mir nochmal anhören könnte.
Das siehst du da in den Waveforms.
Ja,
die Spuren verschoben sind, oder nicht?
Ja, je nachdem, was die Leute aus diesem diskutieren. Ich habe natürlich auch Leute, die sich auch in das Wort fallen und so weiter. Dann siehst du das nicht sofort an den an den Waveforms.
Ob das jetzt Kontrolle, ja, das ist ein Ding, was wir eigentlich auch am Schirm haben. Also wir haben ja so bestimmte Warnings, wenn da zum Beispiel viel Silence ist, also viel Stille, dann gibt es so ein Warning, hey, da ist so und so viel Stille, kontrolliere das lieber noch einmal. Aber du meinst jetzt, wenn in Multitracks sozusagen die Tracks untereinander verschoben sind und nicht mehr ganz zusammenpassen, gell?
Ja, genau. Zum Beispiel, also das wäre ein Ding. Da gibt es sicher noch mehr verrückte Dinge, die man kontrollieren könnte, aber so eine Endkontrolle würde mir noch helfen, dass ich einfach sicher bin, das ist okay.
Ja, gute Idee, ja.
Das gibt es ja bei Video-Editoren gibt es das ja in aller Regel, dass die zeigen dann an, wenn das Audio gegen sich gegen das Video verschiebt, das zeigen die dann -2 Frames, -10 Frames oder plus und so weiter an. Wenn die asynchron werden. Was in der Art, ne?
Ja, interessant, ja. Gut. Gibt es noch irgendwelche Punkte oder sollen wir zum Essen übergehen?
Ich wollte dir noch kurz sagen, dass Auphonic, dass ich echt begeistert bin von Auphonic. Also das ist echt ein
extrem gutes, das hört man gern. Gutes
Tool. Also das ist wirklich der Hammer. Und ich habe ganz viel mit Audiobearbeitung bei Filmen zu tun. Und ich finde Auphonic, das war echt die größte Überraschung im Podcast-Bereich für mich.
Jo, da möchte ich mich gleich mal anschließen. Also ich habe das gleich von Anfang an genutzt und ich glaube, also ich bin sehr experimentierfreudig. Ich gehe auf mein Mikrofon einfach raus und kann dann nicht einschätzen, was da in Hintergrundgeräuschen so reinkommt oder nicht und möchte das auch nicht verlieren und bin immer heilefroh, wenn ich mir nicht ganz so viel Sorgen machen muss, weil ich immer weiß, okay, ich kann meinen Kram durch Auphonic durchschieben und das Ergebnis ist dann schon also mehr als gut genug.
Ja, danke für die Blumen, aber wenn es Probleme und also neue Feature-Ideen gibt, so wie jetzt auch, bitte lasst es uns wissen, da sind wir immer sehr dankbar.
Was mich noch interessieren würde, könntest du vielleicht in die Beschreibung oder jetzt im Chat oder so noch irgendwie so richtige Super-Expertin-Tutorials oder sowas posten, wenn du da Quellen hast? Also,
am besten unsere
Hinweise. Ja, okay, aber ich habe so einen Berg von Sachen, die ich irgendwie testen muss und wo ich nie Zeit dazu finde, das zu testen. Und je weniger ich testen muss, je mehr ich da schon irgendwie in Beschreibung oder sowas finde, je einfacher für mich. Wenn du noch mehr Quellen hast, vielleicht, ich weiß nicht, ob es die gibt, das wäre hilfreich für mich.
Ja, ich meine, ich weiß jetzt, glaube ich, nicht ganz genau, was du meinst, aber ich schicke dir da mal den Hilfe-Link. Ansonsten kannst du natürlich, wenn es konkrete Fragestellungen hast, am besten mir einfach eine E-Mail schreiben oder so.
Das würde ich sehr gerne machen. Wie ist denn deine E-Mail-Adresse?
ERH, das schreibe ich vielleicht rein, ja, GRH.
Das ist sehr lieb.
@auphonic.com.
die Blogartikel von Auphonics sind auch immer sehr, sehr interessant. Also weil da wirklich auch viele Beispiele drin sind, was jetzt neue Features, welche Auswirkungen die auf Audio haben. Also die lohnt sich auch nochmal rückwirkend zu lesen, habe ich festgestellt, weil da wirklich sehr detailliert vorgestellt wird, was einzelne Features machen mit Beispielen.
Ja, super. Okay, den Blog-Link.
Den Blog-Link am besten auch, dann kann ich
ist da. Hier.
Toll. Super toll.
Jo, dann danke sehr für das super Feedback und die Ideen.
Danke dir. War sehr gut.
Und dann Mahlzeit an alle.
Genau.
Okay, danke. Ciao.
Tschüss.
Mahlzeit.